Einen wunderbaren Morgen wünsche ich euch. Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich freue, hier zu sein. Das ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Das ist für mich und für meine Frau ein Riesengeschenk. Aus mindestens 100 Gründen, ich zähle sie jetzt nicht auf, aber es ist ein Riesengeschenk, dass wir die Freude mit euch teilen können. Und es heißt ja heute so schön in der Losung, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Und wir schreiben euch diese Dinge, damit eure und unsere Freude vollkommen sei. Und wir haben ja schon eine Predigt gehört über die Freude und da werde ich jetzt anknüpfen. Ja, die dreifache Freude und da kann ich jetzt ganz, hemmungslos kann ich einsteigen und mit dem kommen, was mir der Herr geschenkt hat für heute. Ja, also die Freude ist riesengroß und ich danke recht herzlich, dass ihr mich eingeladen habt. Und jetzt muss ich zuerst schon mal, mein kurzes Gebet singen. Fülle mich jetzt mit deinem Lebenswasser, so kann ich dich rühmen und fröhlich sein. Fülle mich jetzt mit deiner Liebe, fülle du mich mit dir. Danke, Herr, dass du mich liebst und mir alles, was ich nötig habe, gibst. Fülle mich jetzt mit deinem Lebenswasser, so kann ich dich rühmen und fröhlich sein. Fülle mich jetzt mit deiner Liebe, fülle du mich mit dir. Amen. Da gibt es noch die andere Strophe, dass ich darum bitte, dass er jetzt durch mich spricht, aber dass ich enthalte in dieser Liebe. Ja. So, also, gestern war das letzte Lied, das wir gehört haben in der Stadtkirche in Aarau, da war ein offenes Singen, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Und das heißt ja, dass wir einen Herrn loben, der eigentlich für alle Menschen gekommen ist. Ob wir jetzt Afghanistan sehen, ob wir Haiti sehen oder ob wir den Freund sehen, der vor 3 Tagen, ein alter Freund, gestorben ist. Oder ob wir den Nachbar sehen, den ich gerade noch begrüßt habe, wo ich abgereist bin. Und dann hat er gesagt, das ist immer ein bisschen spöttelnd, dann hat er gesagt, du gehst jetzt offensichtlich in die Kirche, bist du aktiv oder passiv? Habe ich gesagt, nein, ich bin aktiv. Und er sagt, worüber redest denn du? Und jetzt kommt mein Thema, das habe ich ihm gesagt, und dann hat er gesagt, das ist aber interessant. Vermutlich will er mal Überschuss der Gnade. Und ich habe gesagt, das kannst du nachlesen im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Und ich vertraue fest darauf, dass er das nachschaut und liest. Und so habe ich da ihm einen Gedanken in seinen wunderbaren Kopf hineingegeben. Ja, er hatte gesagt, das ist ja interessant. Das ist, was er gesagt hat. Das ist ja interessant. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung, habe ich ihm gesagt. Meine Kraft, er sagt, das ist Gottes Kraft, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und deshalb habe ich das aufgeschrieben, nicht heute Morgen, sondern gestern. Und jetzt kriegt ihr aus der Himmelsapotheke hier ein Rezept. Das Rezept, können wir das Rezept mal verteilen? Und das ist dann mein Thema. So, darf ich da hier auch einmal geben? Und jeder kann dieses Rezept, aus der Himmelsapotheke, ja. Und dort drüben tun wir auch noch bedienen. Ich habe es allerdings nicht unterschrieben. Ich hätte es eigentlich unterschreiben sollen als Dr. D. W. Kemmler. Aber habe es jetzt nicht gemacht. Aber es müsste da wie drauf sehen. Wie meinst du? D. W. D. W. Kemmler. Ja. Ich sage euch deshalb, dass der Grund ist, und das ist eine kleine persönliche schöne Note, als ich in England doktoriert habe, da haben die zu mir gesagt, what are your initials? Was sind deine Initialen? Was sind deine Vornamen? Dann habe ich gesagt, oh Schreck, oh Graus, ich habe einen Vornamen, Dieter. D. Und haben gesagt, das reicht nicht aus, hast nicht nochmal den Namen. Da habe ich nachgeschaut und habe festgestellt, dass ich noch den Namen Werner habe. Von da an war ich D.W. Kemmler. Und dann waren die alle glücklich für 3 Jahre. Ja. So, also, mein Thema ist der Überschuss der Gnade. Und da habe ich dazu ein wunderbares Bild gestern im Hubraum, oder wie heißt das, Schatz, wo wir waren? Hub, irgendwas mit Hub. Hub plant. Und das könnte man, ja. Jetzt schau dir mal diesen wunderbaren Blumengebilde an. Das ist leuchtend hell. Das Rot haben wir einigermaßen hinkriegt, aber das müsst ihr euch noch ein bisschen röter vorstellen. Eine unglaubliche Pracht im Hubplant heißt, Hubplant, am Eingang. Da habe ich zu meiner lieben Frau gesagt, das ist das Bild für den Überschuss, für den Überfluss der Gnade. Und deshalb heißt eigentlich dieser Vers, in der Zwischenzeit habt ihr es ja wohl gekriegt, denn meine Kraft, lass dir genügen an dem Überschuss meiner Gnade. Das, wovon ich reden will, und das ist ja die Freude, von der Johannes in seinem Brief geschrieben hat, damit eure und unsere Freude vollkommen sei, weil wir von einem Überschuss der Gnade leben. So, das war jetzt meine Einleitung. Ja. So. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt nicht mehr so schnell rede, sondern mich immer wieder fasse innerlich und nachdenke und eine kleine Pause mache. Sonst ist das ein bisschen Hetz und das wollen wir ja nicht. Jetzt also mal dieses Bild anschauen. Schaut einfach einmal dieses wunderbare Blumengebilde. Und das ist ja nur ein Tausendstel, ein Millionstel von der Herrlichkeit der Schöpfung, wo immer Überschuss ist. Überschuss. Und es gibt 2 Themen im Leben von euch, von mir und von allen Menschen. Nur 2 Themen, die alles entscheidend sind. Ihr könnt jetzt fragen, was denkt ihr, was sind die entscheidenden Themen? Aber jetzt fasse ich wieder alles zusammen, angefangen von vorhin, vom Kurt Emil, über der Heinz, der jetzt mit 90 Jahren gestorben ist. Und wenn ich Haiti sehe, furchtbar, wenn ich Afghanistan sehe und so weiter, dann stelle ich fest, dass es eigentlich nur 2 Themen gibt. Für alle Menschen. Erstes Thema, Jesus ist der Erlöser. Jesus ist der Heiland. Jesus ist der Redeemer. Das 2. Thema ist genau das, was wir jetzt auf diesem Rezept haben. Lasst euch an meiner Gnade genügen. Die Gnade. Lasst euch an meiner Gnade genügen, weil meine göttliche Kraft, meine Kraft des Himmels, kommt zur Vollendung in der Schwachheit, in der Kraftlosigkeit. Ja, das ist für mich das 2. entscheidende Thema. Und alles andere wird auf dem aufgebaut. Ob man von der Theologie spreche, ob man von der Weltgeschichte rede, von der Religionsgeschichte, das sind die beiden Hauptthemen. Und darüber freue ich mich so. Das sind alles freudige Themen. Jesus ist der Erlöser, er ist mein Erlöser, er ist der Erlöser von jedem einzelnen Menschen. Und das 2. ist seine Einladung, lass dich genügen an meiner Gnade. Ich sage es jetzt schon mal, was das Wort Gnade eigentlich heißt, an meinem Liebesdienst. Das griechische Wort heißt Liebesdienst. Lass dir meinen Liebesdienst gefallen. Wenn ihr ein Lexikon aufschlagt und nachschaut, das Wort in Griechisch, Charis, dann steht immer zuerst dran, die Freude und der Liebesdienst. Lasst euch meine Freude gefallen. über meinen Liebesdienst. Ich sage es nochmals, ganz wichtig. Lasst euch genügen an meiner Freude in meinem Liebesdienst. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Nie vergesse. Der Begriff heißt primär Freude. Das müsste man einfach glauben, aber ich weiß, ihr glaubt mir ja. Aber ich tue euch nichts Falsches sagen. Aber ich habe 3 wunderbare, dicke Wörterbücher. 2, 3, 4 Bände. 2, 3, 4 Bände. Und da kann man das nachschlagen. Und Gnade hat so ein bisschen eine Entwertung erhalten. Über all die Jahre. Menschen stellen sich dann das vor und jenes vor. Und da weiß man nie so recht, was heißt das eigentlich. Und jetzt sage ich es noch einmal. Lasst euch an meiner Freude, an meinem Liebesdienst für euch genügen. Denn meine Kraft, Gottes Kraft, kommt in deiner Schwachheit, in deiner Kraftlosigkeit zum Höhepunkt, zur Vollendung, wird vollkommen. So, jetzt habe ich hier mal mein Thema. Und das steht im 2. Korinther 12, Vers 7, 8, 9. 2. Korinther, Kapitel 12. Und da heißt es, dass der Herr zu ihm sprach. Das ist hier nicht drauf. Doch, es steht drauf. Der Herr sprach zu mir. Muss ich schauen, Entschuldigung. Ja. Also da heißt, bitte. Achtung, ich kann das jetzt benutzen. Ah, Entschuldigung. Es klappt jetzt dann. Da habe ich den Herrn angerufen. Da habe ich den Herrn angerufen und der Herr hat zu mir gesagt. Wer ist dieser Herr? Das ist der Herr, der jetzt auf dem Gnadenthron sitzt. Seit seiner Erhöhung, Verherrlichung, Himmelfahrt ist er zu Rechten des Vaters erhöht und sitzt jetzt auf dem Gnadenthron. Und da offenbart er sich dem Paulus. Ich tue es ein bisschen erzählend machen. Nachher bringe ich dann 3 Beispiele und 2 Zeugnisse. Also, ihr müsst mir jetzt einfach zuhören. Es ist der Herr, es ist der, der auf dem Gnadenthron sitzt und jetzt zum Paulus spricht. Und damit wir das sehr schön vor uns haben, Gnadenthron. 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 So, das ist in Hebräer, ich sage es, ich schreibe es nicht an, Hebräer 4, Vers 14, 15 und 16. Als Christus verherrlicht worden ist, wie wir sagen, aufgefahren ist, da ist er jetzt, hat er Platz genommen auf dem Gnadenthron. Und jetzt ist ja interessant, dass Paulus sagt, ach du liebe Zeit, ich habe eine wahnsinnige Schwachheit in meinem Leben. Ich habe eine wahnsinnige Kraftlosigkeit, eine schmerzvolle Kraftlosigkeit, ein Leiden, das mich ungeheuer behindert. Und er sitzt ja momentan im Gefängnis, nur dass man das wisset. Und er hat sehr viel Nöte, sehr viel Schwachheiten, sehr viel Nöte, sehr viel Ängste, sehr viel Zweifel. Und dann hat er 3-mal den Kyrios, den Herrn, auf dem Gnadenthron angerufen. Er hat gebetet, Herr, nimm das weg von mir. Nimm das weg von mir. 3-mal hat er gebetet. Und dieses 3-mal bedeutet eindeutig, es war eine äußerst ernsthafte Angelegenheit. Dieser Pfahl oder Dorn im Fleisch, das ist ein bildhafter Ausdruck für was Schmerzvolles. Dieser Dorn, dieser Pfahl in seinem Natur, seinem Körper oder Seele oder Geist, das bleibt völlig offen. das hat ihn so geplagt, dass er nicht einmal gebeten hat, nicht zweimal gebeten hat, sondern dreimal gebeten hat. Ob das über einen gewissen Zeitraum erfolgt ist oder ob das hintereinander erfolgt ist, das können wir nicht sagen. Aber ich unterstreiche die Bedeutung seiner Not, die er hatte. Der gute Paulus, der große Apostel, hatte ein Leiden. Mit dem musste er leben. Das hat ihn geplagt, Tag und Nacht. Ich sag mal, die Interpretationen sind ja interessant. Das geht von Arthritis, das geht über Augenleide, das geht über Minderwertigkeitsattacken, das geht über Zweifel über seine Berufung, was für alle Dinge sehr viel spricht dafür, und das vertrete ich ein bisschen, aber man muss aufpassen, Depressionen. Er litt unter regelmäßigen Depressionen. Er war verzagt in seinem Geiste. Ein Engel Satans hat ihm Probleme gegeben. Der große Apostel. Und er hat in einer stillen Stunde oder auch in einer sehr unruhigen Stunde hat er gesagt, Herr, heile mich, dann bin ich ein wunderbares Zeugnis für dich. Dreimal. Er hatte vorher eine Überschwänglichkeit von Offenbarungen, steht ja oben drin. Er hat eine Überzahl von Offenbarungen. Könnt ihr nachlesen, im 2. Korinther Kapitel 12. Gewaltige Sache konnte er sehen. Und dann stand er in der Gefahr, dass er sich rühmt, dass er stolz wird, dass er sich rühmt seiner christlichen Erfolge. Und da hat der Herr das organisiert, dass er ihm diesen Pfahl gab, damit er sich nicht überhebe. Beachtet im Vers 7 zweimal das Wort überheben. Das Überheben war sein Problem. Schau hin, dass es stimmt, was ich sage, überheben. Damit ich mich nicht überhebe. Ja. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Dann bekommt er eine Wortoffenbarung von Kyrios auf dem Gnadenthron, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist kein kleiner lokaler Gott, das ist nicht ein kleiner Götze, der irgendwie jemand bedient. Das ist mein Gott, der bedient mich. Wenn er mich besucht und an der Haltestelle aussteigt, bevor er zu mir kommt, da ist ein Gärtner. Und da sitzt breit und behäbig ein Götze im Gärtner. Der Buddha unter einem Baum. Ich habe mit der Frau mal schon gesprochen, ich habe natürlich nichts gesagt. Ich habe mit der Frau ein gutes Verhältnis. Vor allen Dingen habe ich sie angesprochen über ihren Roboter. Die hat einen Roboter in ihrem Gärtner. Ich habe den Götze schon ansprechen können, als ich gesagt habe, und es ist die Wahrheit, Sie, Frau, ich staune über Ihren Roboter. Wenn der Roboter durch den Garten flitzt, dann hält er kurz vor deinem Götzen, habe ich gesagt. Da hält er kurz vor deinem Götzen. Da hat sie tatsächlich gesagt, was meinen Sie denn mit Götzen? Da sage ich, ja, das Steingebilde, was ist denn das? Also ich habe es freundlich gesagt. Also sie hat keinen Verdacht geschöpft. Aber ich habe gedacht, der Götze sagt ja nicht, weg mit dir. Der Roboter, ich habe es beobachtet. Leider habe ich nicht schnell reagiert, ich hätte es aufgenommen. Zack, abgebogen. Und da habe ich sie einfach bewundert. Ich habe gesagt, Frau so und so, ich finde das super, so einen Roboter zu haben im Garten. Ich bin natürlich überglücklich, wenn er jetzt in meinen Garten kommt. Der ist so wunderbar geschnitten und ihr dürft raten, wer das gemacht hat, nicht ich. Und wir sind nur zu zweit, also ist nur noch meine Frau, die hat jetzt das wieder wunderbar geschnitten. Das ist nur ganz nebenbei, nur damit ihr merkt, was ich für eine wunderbare Frau habe. Jetzt komme ich zum Wesentlichen. Dieser Kyrios, der auf dem Gnadenthron sitzt, zur Rechten des Vaters, hat nach dem Zeugnis des Paulus sich nur einmal ihm wörtlich offenbart, nach seinen Briefen. Paulus hat viele Briefe geschrieben, das ist viel Literatur. Und wenn ihr nachschaut, ob er schon einmal so eine Wortmeldung, so eine Wortoffenbarung gehabt hat und erwähnt in seinen Briefen, die Antwort ist nichts. Das ist die einzige Wortoffenbarung vom erhöhten Herrn, Kyrios und Hohepriester. Dreimal hat er zu ihm gesagt, auf seine Bitte, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt zur Vollendung in der Schwachheit. Dreimal eine Wortoffenbarung von Paulus erwähnt in seinen Briefen. Man könnte sich ja vorstellen, dass ein großer Apostel wie Paulus immer wieder solche Offenbarungen hatte. Wort, ich rede Unterscheidung von Offenbarungen allgemeiner Art, von Wortoffenbarung, wo der Herr persönlich ein Wort an ihn richtet. Da kann ich als einfacher Bibelleser nur daraus schließen, wenn das die einzige dreimalige Wortoffenbarung vom erhöhten Herrn und Kyrios und Heiland ist, dann ist das von außerordentlichen Bedeutung. Dreimal. Dreimal heißt, das ist Wahrheit. Das ist zuverlässig. Das ist vertrauenswürdig. Ich sage es ganz laut. Das ist eine vertrauenswürdige Aussage. Lass du dich genügen an meiner Gnade, egal in was für Umständen du lebst. Lass dich an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade kommt zur Vollendung in der Schwachheit. Jetzt kommt der ganz interessante Schritt. Aber ich muss so ein bisschen mich wo anlehnen. Entschuldigung. Da, hier kann ich mich anlehnen. Soweit ist klar. Jetzt kommt nämlich die Frage, dass ja sowas von Ungeheures, sowas hat man in der Religion, so in der Weltgeschichte noch nie gehört, dass in der größten Schwachheit eine Kraft vollkommen wird. Das kann man gar nicht denken. Das ist undenkbar, das ist ein Paradox. Ich bringe noch ein Beispiel. Deshalb lautet die Frage, Herr Jesus, gibt es denn da einen Beweis dafür, dass in der Schwachheit die Kraft die Vollkommenheit erreicht? Frag mit mir, wir gehen zu Jesus. Zum Gnadenthron, wir dürfen ja zum Gnadenthron gehen. Herr Jesus, das ist eine ungeheure Aussage. Das wird die ganze Welt verändern, wenn das stimmt. Das ist das zweite Hauptthema in der Religionsgeschichte. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Du hättest ja sagen können, gelegentlich, manchmal, vielleicht. Es ist ein Statement mit Ausrufezeichen. Und jetzt nehme ich euch mit zum Kreuz, denn Jesus sagt, lieber Paulus, komm mit mir zum Kreuz. Das war mein Kulminationspunkt in meinem Leben. Da hat alles kulminiert. Da ist alles zum Höhepunkt gekommen. Denn ich habe ja gesagt, liebe Leute, ich bin in die Welt gekommen, um zu sterben. Schon das war verrückt. Aber genau das hat er gesagt. Ich bin nicht gekommen, um diese und jene Wunder zu tun, sondern ich bin gekommen, um zu sterben. Ich berichte euch jetzt außerordentlich erfreuliche Dinge. Aber Entschuldigung, ich muss glaube sitzen. Kann ich da den Stuhl nehmen? Und dann das Wasser bitte. Danke, da habe ich nur Wasser. Puh. Ihr könnt mich auch so verstehen. Okay, wunderbar. Ah, so ist besser. Also, jetzt sagt Jesus, Paulus, komm mit mir zum Kreuz auf Golgatha und schau, was da passiert ist. Und das, was ich jetzt sage, haben einige von euch vermutlich schon mehrmals oder einmal oder noch gar nie gehört. Da sagt Jesus zu Paulus, schau mal, was habe ich denn ausgeschrien? So steht es da, ausgeschrien. Kurz bevor ich meine Augen zumachte und starb, da habe ich ausgerufen, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Tetelestai im Griechisch. Ist alles überliefert. Alle haben es gehört. Jesus in der größten Schwachheit, die man sich vorstellen kann, verleugnet, verlassen, verraten, verspottet, angespuckt, brutal ans Kreuz geschlagen. Schlimmer hat es gar nicht gehen können. Und da ruft er aus, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Und weil er jetzt auf dem Gnadenthron sitzt, können wir ihn fragen. Jesus blickt zurück. Er blickt zurück auf die Zeit seiner Kreuzigung und nimmt den Paulus mit zum Kreuz. Da haben wir das Kreuz. Und da fragt er Jesus, ja, was hast denn du vollbracht? Was hast denn du vollendet? Du bist ja eine Jammergestalt. Man schämt sich deiner. Leute sind davor gelaufen. Ich bitte euch, das wirklich vor Augen zu halten. Ich rede heute von einer unvorstellbaren Freude, die in die Welt gekommen ist. Aber es läuft über das. Und dann sagt Jesus, schau mal, kannst du alle diese Leute sehen, meine Mörder, die mich ans Kreuz gebracht haben? Siehst du sie? Der Hauptmann, der mich ans Kreuz genagelt. Und weißt du, was ich ganz am Anfang, als ich am Kreuz hing, was ich gesagt habe? Vater, er hatte immer gesagt, ich habe eine besondere Beziehung zu Gott als dem Vater. Vater, vergib ihnen. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Er hat um die Vergebung derer gebeten, die den schlimmsten Mord überhaupt je in der Weltgeschichte vollbracht haben. Und entschuldigt sie noch. Hört noch gut zu. Da war keine Chance. Die haben nichts verdient. Im Gegenteil. Sie haben nicht gewusst, was sie machen. Vergib ihnen. Vergebung der Sünde ist die größte göttliche Kraft, die es im Leben geben kann. Das wisst ihr selber. Buchstabiert das mal runter auf euer Leben. Du und deine liebe Frau. Ohne Vergebung klappt nichts. Vergebung ist eine unglaubliche Kraft im mitmenschlichen Leben. Und wenn es zwischen der Menschheit und zwischen Gott und der Sünde und der Schuld und der Trennung geht, und wenn es da Vergebung gibt, da gibt es keine größere Kraft. Er war inmitten seiner größten Schwachheit, war er der, der die größte Kraft entwickelt hat, indem er die Vergebung ausgesprochen hat. Und dann sagt Jesus weiter, Paulus, geh mit mir zum Eintritt in Jerusalem. Ich bin nach Jerusalem eingezogen. Und alle haben gesagt, da kommt der große Hero, der große Held. Jetzt geht's los. Ha! Da hat er gesagt, Leute, bitte mache keinen Fehler. Ich bin nicht gekommen, damit man mir diene als König, als Menschensohn, als Chef. Ich bin gekommen, mein Leben zu opfern. Das ist Ziel. Und zwar als Sühnegeld für die Schuld der Menschheit. Ich habe das hier schon ein, zwei oder dreimal gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir wollen rausfinden, warum allein die Gnade genügt und sonst nichts. Da habe ich es gesagt. Und deshalb schreibe ich mal hier, das geht. Ah nein, jemand kann das schreiben. Kann das jemand mal bitte, bitte, Roger. Hier ist Rote. Schreibt mal rechts rüber, Gnade, ganz rechts. Ein bisschen weiter runter, rechts, ganz rechts aufs Blatt. Gnade hinschreibe, 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. Gnade. Und dann schreiben wir ganz links Vergebung, links Vergebung. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Vergebung zu erreichen. Der Mensch fragt nicht danach, ich mache das, ohne dass der Mensch mich darum bittet. Sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagt Jesus, von jetzt ab sind das die Prototypen von Menschen, die die Gnade erfahren. Das sind die Prototypen, das ist der Prototyp. Das habe ich immer gemacht. Ich habe Sünde vergeben und habe nicht gefragt, wie viel Buße hast du getan, sondern ich sah die Not der Menschen und ich sah die Sünde der Menschen, die Vergebung. Das kommt zum Höhepunkt am Kreuz. Das ist die erste Kraftwirkung inmitten der größten Schwachheit. Und da bedankt sich der Paulus und sagt, das ist unglaublich. Dann sagt Jesus, halt, es gibt noch eine zweite Kraftauswirkung, noch eine Kraftbezeugung. Und diese Kraftbezeugung ist ganz am Schluss, kurz bevor ich sterbe. Da hat er einen Verbrecher an seiner Seite. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch kennen sie, aber das ist die Bedeutung. Ein zweiter Prototyp. Da hängt ein Verbrecher neben ihm und sagt lediglich, guter Mann, denk an mich, wenn du mit deinem Recht kommst. Der hat eine Ahnung, dass da viel los ist bei diesem, der ist so außerordentlich gewesen. Der hat nie geflucht. Denk an mich, wenn du kommst wieder. Du sagst ja, du kommst wieder mit deinem Reich, dann vergiss mich nicht. Und jetzt kommt dieser Satz. Er hat gesagt, heute wirst du in der Gemeinschaft mit mir ins Paradies, ins ewige Leben einziehen. Er schenkt ewiges Leben. Das müssen wir jetzt auch noch hinschreiben. Und Jesus hat gesagt, nochmal, ich bin gekommen. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen mit dem einzigen Ziel, Johannes 10, Vers 10, damit sie Leben haben, und zwar in der Fülle, sprich ewiges Leben. Das müsst ihr jetzt vor euch sehen. Oben ist der Kyrios, oben ist Jesus Christus, oben ist der hohe Priester. Er ist der, der verherrlicht ist. Ihm, der alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, und er macht jetzt eine Offenbarung dem Paulus gegenüber. Eine Aussage, die alle Grenzen sprengt. Meine Gnade reicht völlig aus, weil in der größten Schwachheit meine Kraft zum Höhepunkt kommt. Das lesen wir am Kreuz von Jesus. Da stehen wir vor dem Kreuz und sagen Danke für das Geschenk der Vergebung. Danke für das Geschenk des ewigen Lebens. Das sind die zwei Prototypen. Und unterhin schreiben wir, nochmal, unterhin schreiben wir, da unten noch, es ist vollendet, es ist vollendet, es ist vollendet. Und dann machst du ein Kreuzeszeichen, so, so. Und es ist vollendet, es ist vollendet. Ich komme jetzt zu dem Teil, wo ich frage, was bedeutet das für uns, ihr Lieben? Liebe Geschwister, das heißt Gewaltiges für uns. Ich sage es immer ganz allgemein. Wir dürfen Tag aus, Tag ein aus dieser Vergebung leben. Das wissen wir, aber da ist die Begründung. Wir dürfen Tag aus, Tag ein als Ehe, als Alleinstehende, als Gemeinschaft aus dieser Vergebung lebe und im Frieden mit Gott lebe. Die Gnade genügt. Das ist der Überschuss der Gnade für alle Menschen. Und das andere ist, ich darf ihm ewig dankbar sein, dass er mir Anteil gibt am ewigen Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jeden Tag, wenn ich die Füllung des Heiligen Geistes erbitte, bekomme ich einen Anteil am ewigen Leben. Das ist die Kraft, die zum Höhepunkt kommt, inmitten der größten Schwachheit. Jetzt, ja, was heißt denn das praktisch? Oh, das heißt sehr viel praktisch. Es heißt für mich in jedem Fall, was mich betrifft, was euch betrifft, ganz klar, dass in Zeiten von Schwachheiten, von Verängstigungen, von Ängsten, von Nöten, von Engpässen, erzählt sie auch von Engpässen, von Beleidigungen, nicht verstanden werden, zurückgesetzt werden, keinen Erfolg haben, Misserfolge, all das, Kränklichkeiten die ganze Zeit. Da darf ich zum Gnadenthron kommen. Und was empfange ich von dort? Erbarmen und Gnade, so steht es da. Ich darf Erbarmen und Gnade als Hilfe bekommen. Steht nicht da von der Heilung. Erbarmen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist das entscheidende Wort. Das ist, was Paulus erlebt hat. Er ist nicht geheilt worden. Er hat mit dem gelitten. Aber er hat immer wieder neu Erbarmen und Gnade erlebt zur Hilfe, zum Weitergehen. Das kann durch eine Bestätigung durch den Heiligen Geist, durch eine Ermutigung, durch Menschen, durch seine Freunde und so weiter und so fort. Es gibt 100 verschiedene Weise, wie diese Kraft im Leben wirksam wird. Ich habe in diesem Zusammenhang, und das wissen die meisten von euch, dass ich eine schwere Zeit hatte im Zusammenhang mit meiner Operation, mit meinem Unfall. Und meine Frau, gestern, wo wir bei Hupland waren, haben wir darüber gesprochen. Da hat sie sich erinnert, hat gesagt, du bist ja das lebende Beispiel, wie du inmitten der größten Schwachheit Kraft bekommen hast, immer wieder weiterzumachen. Bei mir war es ja nicht nur körperlich, es war in der Tat auch seelisch, psychisch. Ich war verzagt am Leben. Ich glaubte nicht mehr, dass es weitergeht. Ich dachte sogar an Sterben im Sinn von, nimm mich weg, dann ist alles vorbei. Ich habe persönlich erlebt, dass in Schwächen, in Kraftlosigkeiten, dass tatsächlich, wenn Menschen oder ich vor den Gnadenthron Gottes komme, da werde ich Hilfe erleben. Das ist ein ungeschriebenes, aber absolut wahres Gesetz des Reiches Gottes. Ja. Das ist das eine Beispiel. Da können wir jetzt Zeugnisse hören von euch. Das zweite Beispiel ist mir letzte Woche passiert. Kam eine Frau, völlig verzagt, völlig erschüttert. Ich schäme mich, zu dir zu kommen. Das war der erste Ausdruck. Ich schäme mich, zu dir zu kommen. Und ich möchte nicht sagen, was passiert ist. Habe ich gesagt, komm, setz dich hin und sag mal, fang mal an. Ich mache es kurz. Sie hat alles verbockt in der Großgemeinschaft der Familie. So muss man es, glaube ich, sagen. Sie hat alles verbockt in einer relativ großen Gemeinschaft von Familie anlässlich eines Festes. Und stand also da wie ein begossener Pudel, weil sie sich hat gehen lassen, weil sie explodiert ist. Und es hat insbesondere die Schwägerin betroffen, die andere auch, aber es war eine persönliche Attacke. Und das stand über eine Woche im Raum vom Leben dieser Frau, die drei Kinder hat, und sie sagt, ich war wie gelähmt. Ich habe mich verhalten, falsch. Ich bin in Schuld gefallen, in einer Beziehung, kraftlos. Was soll ich machen? Dann haben wir im Gespräch herausgefunden, dass es primär nur sie und die Schwägerin betrifft. Und alle anderen, 10, 20, 30, glaube ich, Haufen Leute gewesen, mit Kindern und so weiter, die sind nur indirekt betroffen. Aber deine Explosion war eine Ungerechtigkeit gegenüber, du hast sie beschmutzt. Du hast sie beschmutzt. Rufmord, Rufmord, gar keine Frage. Was kann man da machen? Da sage ich, ja, da gibt es nur zwei Sachen. Wir gehen jetzt vor den Gnadenthron. Und dann lädst du mal deine Schuld ab. Und sagst, es tut mir leid, ich fühle mich elend, ich brauche wieder neue Kraft. Und da kommt noch was Lustiges. Also, haben wir das gemacht. Ich habe gesagt, komm, ich helfe dir zum Gebet. Hat sie gebetet, Herr, und so weiter, ich muss nicht erzählen. Und da fiel schon mal eine ganz große Last von ihr. Sie war sehr dankbar, dass man es machen konnte. Man sage, ja, aber da gibt es noch etwas Drittes. Also zuerst war ein bisschen Ruhe ins Zeug bringen, du musst cool down. Aber es kommt noch ein Drittes. Es geht um die Versöhnungsarbeit. Und da ist eine große Verheißung auf der Versöhnung. Und da habe ich ihr gesagt, also du musst direkt Kontakt aufnehmen mit der Frau, mit der du fast noch nie Kontakt hattest. Du hast immer Probleme mit ihr gehabt. Und da war immer so ein bisschen Reiberei. Kein guter Kontakt mit ihr. Da habe ich gesagt, das ist der wunde Punkt. Du musst schauen, dass du dich mit ihr versöhnen kannst. Du gehst hin, entschuldigst dich, also ist ja gar nicht so eine riesige Sache, aber gib zu, dass du das nicht gut gemacht hast. Und warte nicht ab, bis wieder ein großes Fest ist, weil das ist in Stuttgart. Da muss ich 3 Stunden fahren. Und sie sagt, ja, ich habe im September, Ende September haben wir wieder so ein grandioses Fest. Und dann nehme ich sie auf die Seite und rede mit ihr und sage, nein, 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 nein. Das ist zu gewichtig. Das muss anders laufen. Und dann haben wir gebetet, nochmal gebetet, Herr, gib Weisung. Und dann ist mir im Gebet das Beispiel gekommen von Matthäus 5, 21 bis 26. Wenn dir einfällt und du stehst vor dem Altar mit einem Opfer und da fällt dir ein, da ist immer gut, dass man die Schrift kennt, da fällt dir ein, dass jemand etwas gegen dich hat, dann lass alles stehen und fallen und reiß weiß ich wohin, nach Galiläa oder wohin und versöhne dich und dann komm. Und dann gilt die Versöhnung auch mit mir. Das ist mein Sinn gekommen beim Gebet. Dann habe ich gesagt, du, liebe Dame, das klingt ein bisschen komisch, aber ich sage es, du müsstest eine extra Tour machen und zu dieser Frau fahren. Wann immer, das ist deine Sache, aber ich würde es nicht im Raum stehen lassen. Dann hat sie gesagt, ja meinst denn du, ich müsste jetzt, das war etwa um 5 Uhr, du meinst, ich müsste jetzt fahren nach Stuttgart und mich mit dir versöhnen? Dann sage ich, ja, frage mal deinen Mann. Dann sagt sie, wenn er dagegen ist, dann sage ich, da haben wir das Problem. Aber muss schon folgen, was der Mann sagt. Aber jetzt bin ich vom Geistlichen her. Ich habe gesagt, wenn du wirklich die Überzeugung bist, du willst jetzt fahren, dann fahr. Und jetzt habe ich vor einem Tag eine Message gekriegt von ihr, die ist gefahren. Die ist nachts um 3 am Abend um 3 nach Möhringen gefahren und hat die Frau angetroffen, die war glücklicherweise zu Hause. Hat mit ihr gesprochen, hat sich mit ihr versöhnt, hat geschlafen und kam wieder raus. Hat mir ein WhatsApp geschrieben und gesagt, Dieter, ein voller Erfolg, der Herr sei gepriesen. Was will ich sagen? Inmitten von einer großen Schwäche und Kraftlosigkeit, das ist halt jetzt diese Art, aber es gibt ja andere Arten. Wenn wir da mit Gottes Wort unterwegs sind und Weisung bekommen, dann dürfen wir Schritte machen, wo die Kraft Gottes zum Ausdruck kommt. Die Kraft der Versöhnung, die Kraft der Vergebung, die Kraft der Gemeinschaft, sodass die Freude wiederkommt. Das sind meine 2 Beispiele, die jetzt gerade unmittelbar wichtig sind. Es gibt viele andere. Das sind andere eingefallen heute Morgen in der Früh, aber die erspare ich euch. Und jetzt noch die Frage, und das ist interessant. Das Wort in Griechisch, ich habe schon gesagt, heißt ja eigentlich Freude und Liebesdienst. Vielleicht könnte man uns das angewöhnen, dass wenn wir von der Gnade hören, wir den Begriff Liebesdienst auch im Kopf haben. Es ist, Jesus tut einen Dienst der Liebe. Er schenkt uns was, was ihm Freude macht, was ihm Freude macht. Und jetzt erwähne ich 5 Früchte dieser Gnade. 5 Früchte, die mir immer helfen und die euch schon immer geholfen haben oder von heute ab helfen werdet. Der Thomas, glaube ich, ja, der Thomas hat es erwähnt. Erstens, ich habe Begriffe nachgeschaut, wo der Begriff alle oder alle Zeit vorkommt. Denn es ist ein Überschuss der Gnade. Also muss das etwas zu tun haben mit alle Zeit, immer und so weiter. Und jetzt kommt das Erste. Freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Nummer 1. Das Wort im Griechisch kommt von diesem Wort Charis, Gnade, Chairo. Freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, warum freuen wir uns? Weil wir so einen wunderbaren Jesus und Heiland haben, der auf dem Thron sitzt, der Gnade, und uns versorgt mit seinem Liebesdienst. Freut euch. Alle Zeit. Das Zweite, ihr wisst ja wohl, ich auch, aber das ist ganz wichtig. Danket alle Zeit in allen Situationen. Danket alle Zeit in allen Situationen. Das habe ich dieser Dame gesagt, du, auch im Gebet darfst du sogar danken für dein Problem. Denn jetzt wirst du aufmerksam auf deinen Herrn und Heiland, der dir helfen will. Du kannst auch danken dafür. Also danket alle Zeit, in allen Situationen, alle. Dann das Dritte, ihr könnt das auch sagen, aber ist wichtig. Alle eure Sorgen Werfet auf ihn, er sorgt für euch. Er ist der hohe Priester, er sorgt für euch. Er schaut, dass es euch okay wird. Ja. Er nimmt die Krankheit nicht weg, das ist ganz wichtig. Aber gibt die Kraft zu tragen, die Kraft es zu ertragen. Und zwar mit Würde. Nicht oh je, ja, er kriegt die Kraft. Also, alle eure Sorge werfet auf ihn. Ja. Dann viertes. Goldene Regel. Die goldene Regel. Ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Die goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen. Leute, das ist ein Hammer, sagt man gar hier. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt ihr ihnen tun. Darin besteht das gesamte Gesetz und die Propheten, sagt unser Herr und Heiland in Matthäus 7, Vers 12. Das ist die goldene Regel. Das ist der Hammer. Das ist der Durchbruch. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen tun. Und das ist die Erfüllung des gesamten Gesetzes. Habe ich hier mal schon erwähnt. Aber das ist so wichtig in solchen Situationen. Ja, ich habe noch eins. Alle eure Sorgen. Dankt alle Zeit. Freude. Das nächste. Eure Freundlichkeit lasst allen Menschen kund werden. Eure Freundlichkeit, seid freundlich mit Menschen, seid gnädig mit Menschen, seid barmherzig mit Menschen. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen kund werden. Die euch gefallen und die euch nicht gefallen. Ja, da kommt dann die Feindesliebe rein. Ja. Alle Menschen sollen eure Freunde. Was bringt das für einen Sonnenschein ins Leben rein, wenn wir freundlich mit Menschen umgehen, vor allen Dingen mit solchen, die es nicht erwarten. Ja? Das ist eine weitere Allesstelle. Und jetzt kommt die schönste Allesstelle, das ist mir die ganze Zeit im Kopf. Macht eine Bilanz, was ist das Resultat? Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, bewahrt dann eure Herzen und Gedanken im Einflussbereich des Liebesdienstes Jesu. Ich wiederhole, das finden wir auch im Philipper. Philipperbrief haben wir jetzt gar nicht behandelt, aber das steht dort drin. Philipper Kapitel 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, bewacht und bewahrt eure Herzen und euer Denken, eure Gedanken, im Einflussbereich von Jesu Liebesdienst. Ja, von Jesu Liebesdienst. So, ich bin am Ende, aber noch nicht ganz. Wisst ihr eigentlich? Weil ich sage jetzt, Überschuss der Gnade. Vom Thron zum Kreuz, ins Leben von Paulus, in unser Leben. Und jetzt das letzte Wort im Neuen Testament. Wir haben hier keine Prüfung. Aber wisst ihr, wie das letzte Wort im Neuen Testament heißt? Und wenn ihr es noch nicht wisst, dann sage ich es euch jetzt. Und wenn ihr es wisst, muss ich es nicht sagen. Ich frage auch nicht, wer weiß es noch nicht. Ich nehme an, dass viele es nicht wissen. Deshalb sage ich es. Also schon erstaunlich. Es ist schon erstaunlich. Ich kann das wirklich so sagen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns alle Zeit. Schreibt es auf. Das letzte Wort des Neuen Testamentes. Die Gnade, der Liebesdienst unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, sei mit uns alle Zeit. Und dann kommt das große Amen. Haben wir es Amen? Amen. Das ist der Überfluss der Gnade, der eine große Freude produziert. Freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Der Thomas hat es so schön erwähnt und ich tue das jetzt unterstreichen. Und so können wir hingehen im Bewusstsein, dass ich ein Rezept aus der Himmelsapotheke jetzt habe. Und das könnt ihr bei euch daheim in der Küche, am Eisschrank oder im WC oder im Schlafzimmer aufhängen. Ich habe es bei mir auch im Schlafzimmer links und seht ihr eben, bei mir steht im Schlafzimmer sagt meine Frau, irgendwo bist du ein bisschen gefasster und gelassener. Das ist ja auch noch schön. Ja, also. Das ist mein Input. Gott segne euch dazu. Ich tue jetzt noch zum Kurz noch beten und danke. Danke, lieber Herr Jesus, und danke, lieber Vater, dass ihr zusammenarbeitet, um uns diesen Liebesdienst zu erweisen in unseren guten Zeiten und in unseren schlechten Zeiten. Danke, lieber Vater, danke, lieber Herr Jesus, dass ihr da zusammenspannt. Und ich habe, lieber Vater, jetzt fällt mir es ein, auch noch das andere Entscheidende vergessen, und das will ich jetzt dann noch nachholen. Aber danke vielmals, dass dein Überschuss der Gnade unser Leben so reich macht. Amen. Und jetzt ist mir noch was eingefallen, wo ganz wichtig ist. Es ist was Gewaltiges. Ich weiß nicht, ob er es noch hinkriegt, aber ich muss es sagen. Das ist nochmal eine Art neuer Gedanke, wo aber wunderbar zusammenstimmt. 2. Korinther 12, Vers 9, offenbart Jesus die Gnade, die überschießt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist das einzige Wort, das Paulus erwähnt als Wortoffenbarung in seinen gesamten Briefen. Offenbarung. Er sitzt ja wo? Er sitzt zu Rechten des Vaters. Ich könnte jetzt neben Katie hinsitzen, dann wäre sie der Vater, also nicht schwierig, aber sie wäre Gott, der Vater, und ich sitze daneben, ich bin der Sohn. Und der Sohn hat sich geäußert und hat dem Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und hat zum Vater rübergeschaut und gesagt, was sagst denn du dazu? Dann sagt der Vater, ja, lieber Sohn, ich habe mich schon längst geäußert in diese Richtung, aber die Leute haben es vergessen. Und dann sagt Jesus, ja, wo ist denn das? Und jetzt müsst ihr erstaunt sein. Ich bitte euch, erstaunt zu sein. In 2. Mose Kapitel 34, Vers 6 und 7 spricht Mose mit Jahwe, so wie Paulus mit Jesus. Der Apostel, hier der Gesetzesgeber. Hier spricht Mose mit Gott und sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt müsst ihr erstaunt sein. Da offenbart sich der Herr. Wortoffenbarung. Wie Jesus in 2. Korinther 12, Vers 9. Offenbarung. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief. Der Herr Gott. Achtung, Achtung, Achtung. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Langmütig und reich an Gnade. Der Gnade bewahrt bis ins tausendste Geschlecht, der Schuld und Vergehen und Sünde verzeiht. Die beide spannen zusammen. Also es rührt mich fast zu Tränen. Religionsgeschichte, Weltgeschichte. Was hält die Welt zusammen? Es ist die Offenbarung des Vaters im Alten Testament und es ist die Offenbarung von Jesus im Neuen Testament dem Paulus gegenüber. Beide sind der Meinung, die Gnade und die Barmherzigkeit ist das, was uns am wichtigsten ist. Und deshalb habe ich jetzt noch eine letzte Dings da. Kannst du noch weitermachen zum Schluss? Noch zum Schluss? Zum Schluss? Yes! Jetzt seht ihr wohl, was da steht. Ich kann es nicht lesen. Kann jemand vorlesen? Mir ist ohnehin wichtig, das am Schluss. Wer liest vor? Bitte.
Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie.
Halleluja!
Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben.
Halleluja!
Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit.
Halleluja!
Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Halleluja!
Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle.
Halleluja!
Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben.
Halleluja!
Ich und der Vater sind eins.
Halleluja! Das ist der Höhepunkt. Und das ist bewiesen durch diese Gnadenstelle. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch Gottes Segen und lasst das Rezept bei euch wirken.